So wie Arthur Bosche ist auch Daniel Günther zum ersten Mal bei uns. Wir freuen uns und wollen Sie natürlich fragen, weil wir sind ja eine kritische Talkshow. Worüber haben Sie sich an diesem Wochenende mehr gefreut? Über den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft durch den FC Bayern, den Sie verehren? Oder über das Ergebnis der Volksabstimmung in Kiel? Fast zwei Drittel haben dafür votiert, dass Kiel Austragungsort werden dürfte, wenn die Spiele tatsächlich mal in Deutschland stattfinden.
Naja, es waren schon zwei Ereignisse, über die ich mich gefreut habe.
Das weiß ich, deshalb habe ich es ja genannt.
Meisterschaft war ja jetzt nicht ganz so überraschend, würde ich mal sagen. Da waren ein paar Bayern-Spiele dabei, die ein bisschen herausragender noch gewesen sind, denn die haben ja lange geführt. Aber so richtig gefreut habe ich mich natürlich darüber, dass der Entscheid so klar ausgegangen ist. Wir haben das in Kiel ja schon mal gehabt, dass wir 2015 schon mal einen Entscheid hatten. Das war ja lange Jahre dann das einzige Mal, dass eine Mehrheit wirklich dafür gestimmt hat. Und dass wir das Ergebnis nochmal wiederholt haben, über 63%. Das ist schon ein tolles Zeichen. Und ich freue mich auch wirklich, wenn wir Olympische Spiele in Deutschland generell haben. Natürlich am liebsten in Kiel dann auch als Standort.
Aber nicht alle Spiele, ne? Wollen wir, also nicht alle Wettbewerbe, ne?
In Kiel. Naja, wir würden die schon nehmen, aber wir spielen ja zumindest bei einigen Bewerbungen auch darüber hinaus, im Handball beispielsweise, im Rugby eine Rolle. Aber es wäre schon für unser Land, finde ich, etwas, worauf man sich auch wirklich freuen kann. So ein Sportereignis, wo die ganze Welt zusammenkommt, friedlich zusammenkommt, die Besten sich miteinander messen. Das wäre schon genial, wenn wir sowas in Deutschland wieder auf die Beine stellen dürften.
Hatten Sie als Katholik und Fan des FC Bayern eine schwierige Kindheit, Herr Günther?
Naja, also jedenfalls resultierte das nicht aus meiner Kindheit, glaube ich, dass ich da auf Abwege geraten bin. Als Katholik, das war ja vorgeprägt, meine Mutter ist katholisch und wir Kinder sind alle katholisch getauft. Aber dass ich zum FC Bayern gekommen bin, passierte in einer Zeit, das können sich nur noch die wenigsten dran erinnern, aber da war der HSV mit Bayern sozusagen die absolute Macht im Fußball. Der HSV war sogar ein Tick stärker
Anfang der 80er. Wir denken da mit großer Sehnsucht in Hamburg.
In Hamburg, genau, in Bremen vielleicht nicht ganz so, aber damals haben sich halt in den Schulklassen, würde ich sagen, drei Viertel für den HSV entschieden und ich habe es eher damals mit den Schwächeren gehalten. In der HSV war ein Tick besser. Das ist mir ja jetzt nicht auf die Füße gefallen, würde ich mal sagen. Der FC Bayern hat sich ja gut entwickelt. Ich muss mich dafür zugegebenermaßen jetzt, wo ich Ministerpräsident in Schleswig-Holstein bin, ab und zu mal rechtfertigen, dass ich nun ausgerechnet für den FC Bayern bin.
Verkraften Sie eine weitere ebenso kritische Frage?
Die war aber schon.
Wie haben Sie sich gefreut, dass kürzlich eine Höhlenkrabbe nach Ihnen benannt worden ist?
Ja.
Die hat auch einen Namen.
Erebusa Daniel Günther Riegen, ja. Vom Zoologischen Institut bei uns in Kiel, in der Tat.
Da sehen wir sie gerade, ein sehr, sehr niedliches, kleines, genau. Wesen. Ja.
Genau. Findest du das niedlich? Findest
ja, gar sehr, nicht sehr niedlich. Niedlich, ja.
Ja, also ich habe mich nicht gleich geschmeichelt gefühlt, als ich das erfahren habe. Mir tat aber vor allem die Forscherin leid, weil ja normalerweise die Forscherin eher das Glück hat, dann mit dem Namen des Tieres verbunden werden, die entdeckt haben. Und ich habe mich auch ganz oft bei ihr entschuldigt und gefragt, ob das jetzt...
Wer entscheidet denn das sowas?
Das haben die tatsächlich auch im Institut entschieden, dass sie das irgendwie gut finden würden, wenn ich das nicht den Namen trage. Genau. Und ich war jetzt gerade auch mit unseren Abteilungsleitern aus allen Häusern gerade wieder da und habe mich nochmal versichert, dass es der Krabbe auch gut geht.
Es war schon gut. Das ist eine Höhlenkrabbenart aus Asien.
Genau. Aus und, Laos.
Genau, aus Laos. Eine
laotische
und ihr wird nachgesagt, dass sie sehr, sehr gut unter schwierigen Bedingungen in einer Höhle sich anpassen kann, ohne Licht und mit wenig Nahrung auskommt. Sehen Sie da irgendwelche Parallelen zu Ihnen?
Naja, die FDP hat mich damit ein bisschen veräppelt. Die ist ja bei uns in der Opposition und hat ihren Spaß daran gehabt, dass sie sozusagen findet, dass ich ähnlich bin, weil ich auch immer nur ab und zu mal, wenn es mal eine gute Nachricht zu verkünden gibt, mal aus meiner Höhle rauskrabbel und mein Gesicht zeige und ansonsten immer versteckt bin. Aber ich habe es immer umgekehrt genutzt, dadurch, dass die Opposition mir immer vorgeworfen hat, ich hätte nichts Bleibendes in Schleswig-Holstein bisher auf die Beine gestellt, habe ich immer gesagt, seht ihr, jetzt haben wir hier eine Krabbe, der Vorwurf trifft mich jetzt nicht mehr.
Wissen Sie, dass auch Trump ein Tierchen gewidmet worden ist? Wussten Sie das?
Also ich wüsste jetzt nicht, welches.
Eine Motte.
Okay.
Darf ich sie Ihnen zeigen? Wir haben sie auch, schauen Sie mal da.
Ja, ich aber sagen, die Frisur ist ähnlich, oder?
Es soll auf die Haarpracht anspielen.
Ja.
Okay.
Und die heißt Neopalpa Donald Trumpi.
Okay.
Das arme Tier.
Ich finde, sie hat es besser erwischt.
Die Krabbe, ja. Das wird uns doch bestätigen.
Herr Günther, jetzt kommen wir zu den harmlosen, zum bunten Teil. Es gibt eine Umfrage, gar nicht so alt, da hat man die Deutschen gefragt, sind sie zufrieden mit der jetzigen Bundesregierung? Und in der Rubrik sehr zufrieden war ein Prozentsatz von 0. Und wenn ich mich richtig erinnere, so zufrieden 15%. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Liegt das daran, dass die Leute nicht kapieren, was da für gute Arbeit geleistet wird in Berlin? Oder liegt es an der Bundesregierung? Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, es macht wenig Sinn, Menschen zu sagen, sie müssen nur besser zuhören und verstehen, was für eine gute Arbeit geleistet wird. Wenn man solche Umfrageergebnisse hat, finde ich immer ein bisschen an die eigene Nase fassen und Selbstkritik. Ich glaube, das Grundproblem ist, dass wir einfach in einer wahnsinnig unsicheren Zeit leben. Dass Menschen, das passt, finde ich, auch ein bisschen zu der Frage, dass viele sozusagen ein bisschen auch gucken und auch ein Ziel für sich selbst suchen, dass viele einfach in der...
Aki vorhin angesprochen.
Genau, also auch im persönlichen
Schwebezustand.
Umfeld, genau, so ein Schwebezustand. Aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass wir ja insgesamt eine Welt haben, die einfach in den letzten Jahren aus den Fugen geraten ist, dass so viele Gewissheiten, die wir alle miteinander gehabt haben, ich glaube, Corona hat schon das Erste ein bisschen angerichtet bei vielen Menschen, auch an Spaltung in der Gesellschaft. Dann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine.
Gut, das sind jetzt die ganz großen Linien.
Ja, das hängt aber, glaube ich, damit zusammen, dass eben diese Unsicherheit da ist. Man merkt, dass in unserem Land doch einiges im oder nicht richtig vernünftig läuft. Und niemand das Gefühl hat, dass diese Bundesregierung jetzt diese Reform auch wirklich mit Entschlussfreudigkeit anpackt und insbesondere auch sich gegenseitig unterhakt. Denn in der Krise, glaube ich, wollen die Menschen nicht eine Regierung haben, die miteinander streitet. Die verstehen, dass in der Demokratie Opposition und Regierung natürlich miteinander diskutieren. Aber wenn man gesagt hat, man will gemeinsam Verantwortung tragen, dann erwarten, glaube ich, viele Menschen, dass Verantwortung heißt, nicht miteinander streiten, gemeinsame Lösungen, nicht darauf gucken, was irgendeine Partei durchgesetzt hat, was sie verhindert hat, sondern schlicht und ergreifend die Reform angehen. Und ich glaube, wenn das beherzigt wird, dann ist das Vertrauen in der Bevölkerung auch zu dieser Regierung wieder besser.
Finden Sie, dass die Regierung den Mut haben müsste, den Leuten zu sagen, wenn wir dieses Land wieder flott machen müssen, dann wird es Einschnitte und Opfer geben?
Ja, ich glaube, das wäre dringend an der Zeit. Und ich glaube auch, dass es diese Bereitschaft bei Menschen gibt und bei einem großen Teil auch in der Bevölkerung. Also wer im Moment sagt, hier in Deutschland, bei dem, was in der Welt um uns herum passiert, bei den Dingen, an die wir uns gewöhnen müssen, führt ein weiter so dazu, dass wir diese Herausforderung schaffen. Ich glaube, davon gibt es ganz wenig Menschen. Sondern es ist doch allen klar, in unserem Land läuft vieles zu langsam. Wir bauen Infrastruktur zu langsam aus. Wir haben ungelöste Probleme bei sozialen Sicherungssystemen. Eine alternde Gesellschaft bedeutet auf jeden Fall Veränderungen, auch beim Rentensystem. Ich glaube, es versteht auch jeder. Nur, wir haben ein großes Gerechtigkeitsempfinden bei uns. Und ich glaube, wenn man eine große Reform macht, dann kann man nicht anfangen, jetzt hier mal das kleine Rad im Gesundheitsbereich gedreht und hier auf der anderen Seite ein Rad und da gibt es eine Belastung in dem Bereich. Ich glaube, die Akzeptanz wäre schon groß, auch Einschnitte, durchaus auch Härten zu ertragen, wenn die Leute das Gefühl haben, es ist eine große Reform und ich merke, auch dadurch geht es uns in 15, 20 Jahren in Deutschland wieder besser. Aber alle müssen eben auch ein bisschen mit anpacken, müssen auch etwas Zusätzliches leisten, etwas in die Waagschale werfen. Ich glaube,
und dann niemand darf verschont werden.
Und niemand darf verschont werden. Ich glaube, das ist wichtig.
Herr Günther, ich habe Sie vor kurzem wirklich bewundert. Ich glaube, ich war nicht der Einzige, weil ich habe einen Auftritt gesehen bei unseren Kollegen von der Heute-Show, beim Parteitag der CDU. Da ist jemand auf Sie zugekommen. Und da haben Sie so witzig über den Zustand der Union gesprochen, dass ich einen Moment gedacht habe, das war vorbereitet. Waren wir alle spontan?
Ich vermute, dass Sie einen Ausschnitt meinen, wo ich tatsächlich auch über die...
Wollen wir mal gucken, dann fällt uns bestimmt wieder ein. Bitte schön.
Was war Ihre liebste Debatte in den letzten Wochen, die von der CDU losgetreten wurde?
Ja, schon... Also lieb im Sinne von, dass da so ein bisschen Dynamik entstanden ist, würde ich mal sagen, Lifestyle hat das schon
hochgebracht.
Ja. Also das habe ich so im engeren Umfeld auch mitgekriegt, dass die sich sehr respektiert fühlten, diejenigen, die so Ehrenamt machen, Angehörige pflegen und deswegen Teilzeit arbeiten, die fühlten sich da richtig abgeholt und haben gesagt, endlich kann ich wieder CDU wählen.
Ja, das glaube ich. Und zwei Tage später wird ihnen dann gesagt, du darfst nicht mal mehr zum Zahnarzt gehen.
Ja gut, aber das ist dann auch eine gewisse Konsequenz.
Ja, das stimmt. Ja?
Also ich finde, wenn man die Leute schon durchbeleidigt, dann finde ich, muss man dann aber auch gleich auch konsequent bleiben. Denn ich finde, sonst ist man nachher auch beliebig.
Ja. Das macht so eine Volkspartei auch aus, denke
absolut,
ich.
Absolut, absolut. Immer, ne? Mein ehemaliger Chef hat immer gesagt, wenn der Wohnwagen hinten schlingert, Gas geben. So, das ist einfach so ein Lebensmotto. Da kommt man in der Politik echt weit.
Das heißt, man muss doch sagen, das ist absolut comedy-reif, geschrieben von guten Autoren.
Fantastisch. Also ehrlich gesagt, nach der Politikkarriere direkt in die Comedy übergehen.
Ja, ich meine, ist ja nicht weit auseinander. Ist Ihnen das wirklich so eingefallen oder wussten Sie, dass die Heute-Show-Kollegen da sind und da denkt man sich schon mal was aus, was man sagen könnte?
Nee, also das ist tatsächlich, man ahnt, dass die da sind. Und zugegebenermaßen ist es so, man wünscht sich den Erstkontakt mit der Heute-Show möglichst eher am zweiten oder dritten Tag des Parteitages, weil das schon, gebe ich auch selbst zu, echt eine besondere Herausforderung ist. Und das Fiese war, dass die mich wirklich gleich, ich glaube, der Parteitag ging noch gar nicht los und schon kam Fabian Köster mir entgegen und ich dachte, um Gottes Willen, jetzt fängt es an. Aber tatsächlich hat man wirklich gar keine Ahnung,
was da passiert. Das ist spontan eingefallen. Ich muss wirklich sagen, Respekt. Wir haben wirklich alle gelacht. Ja. Darf ich mir noch eine Frage stellen, die wirklich ein ganz harter Themenbruch, aber weil Sie gerade Ihre Mama angesprochen haben, die katholisch ist und weil wir Andreas Englisch haben. Sie haben auch Ihr Päckchen zu tragen, weil Sie Ihre Mutter sehr früh verloren haben, da waren Sie 17. Und trotzdem bekennen Sie sich als gläubig, Sie glauben an ein Leben nach dem Tod. Und Sie sagen, Sie haben Trost gefunden, gerade in der Zeit in dem Glauben. War da nie auch, was bei anderen Menschen vielleicht die Regel wäre, dass die unglaublich sauer sind auf alles, was mit Gott zu tun hat? Wie kannst du mir das antun?
Naja, natürlich bin ich auch nicht frei davon. Ich meine, ich bin damals 17 Jahre in der Tat gewesen. Da hadert man natürlich schon mit dem Schicksal, das ist ganz klar. Und gerade weil meine Mutter ja auch sehr gläubig war, mein Vater Protestant, meine Mutter katholisch. Und wir sind auch immer gemeinsam in die Kirche gegangen. Ich war auch selbst Messdiener, meine Mutter war im Pfarrgemeinderat und hat uns im Prinzip zum Glauben erzogen. Und wenn man dann eben mitbekommt und erfährt, dass ausgerechnet die Mama, die für einen da ist, dann eine Krankheit hat mit Leukämie, wo klar war, dass sie das nicht überstehen wird. Heute wäre das alles therapierbar, das muss man sagen, aber damals gab es diese ganzen Möglichkeiten noch nicht. Die ersten Therapien fanden in den Vereinigten Staaten statt, aber das war alles in einem Kostenniveau, wo gar nicht darüber nachzudenken war. Und so haben wir halt das gemacht, was, oder mein Vater das gemacht, was in Deutschland möglich ist. Aber es war eben absehbar, dass das alles nur noch lebensverlängernd ist. Ich glaube, von Diagnose bis zu dem Zeitpunkt, als sie dann gestorben ist, waren das 14 Monate. Und mein Vater war wirklich die ganze Zeit auch bei ihr. Wir Kinder durften nachher kaum noch zu ihr, um eben auch keine Keime mitzubringen, sodass ich sie dann auch in der letzten Woche nicht mehr sehen konnte. Ich hatte nun unglücklicherweise dann auch noch einen Knieunfall in der Zeit, sodass ich selbst im Krankenhaus war und dann die letzten 10 Tage sie gar nicht gesehen habe. Und irgendwann kam halt mein Papa in mein Zimmer und hat mir gesagt, Mama ist tot. Und ich habe das eher ein bisschen versucht, von mir fernzuhalten, gebe ich zu, so die erste Zeit, um überhaupt damit umzugehen. Aber natürlich hilft am Ende Glaube schon, wenn man einfach eine Überzeugung hat, dass das nicht das Ende ist, ne? Dass man schon die Chance hat, seine Mutter, auch wenn man die letzten 10 Tage eben sie nicht mehr erlebt hat, man die Hoffnung hat, dass es eben einmal einen anderen Ort gibt, wo man sie wieder sieht. Und das hat mir schon über die Zeit geholfen und hilft mir auch bis heute.
Danke für das Vertrauen. Das sind sehr schön. Sie haben freundlicherweise sich zu etwas bereit erklärt. Ich könnte verstehen, wenn Sie sagen, dazu haben Sie jetzt keine Lust mehr. Aber Sie haben gesagt, dass Sie 10 Jahre Klavier geübt haben. Auch recht erfolgreich, wenn nicht ganz so erfolgreich wie Anastasia auf ihrem Cello.
Das ist und, eine sehr fiese Anmoderation. Weil das, und, wir spielen das, in anderen Ligen, würde ich jetzt mal gut, sagen.
Wir haben ganz, sehr deutlich. Ganz vorsichtig angefragt, ob Sie uns denn auch was vorspielen würden. Und Sie haben gesagt, ja, wenn ich die Zeit finde, noch ein bisschen zu üben. Und Sie sollen bei Ihrem Vater gewesen sein an diesem Wochenende, um am Klavier, was da noch steht, seit Ihrer Kindheit, ein bisschen zu üben. Fühlten Sie sich in der Lage, jetzt noch ans Klavier zu gehen? Wir würden uns freuen.
Ja, das ist natürlich eine tolle Situation in dem Umfeld hier.
Der Applaus ist doch schön. Wollen wir es mal versuchen?
Vielleicht die Kraftbrühe.
Was heißt Bier?
Die Kraftbrühe haben wir schon weggebracht, weil Anastasia sagte, so ist gut. Also wir versuchen es mal, ja? Also, da steht das Klavier.
Haben Sie erkannt?
Haben Sie erkannt, ja. Jetzt finde ich aber, dass das ein bisschen armselig ist. Wir sollten es so ausleuchten, wie es schon heute war. Also ein bisschen wie bei Lang Lang. Bitte nehmen Sie Platz, Herr Winter. Oder bei Bosse. Das wäre auch sehr nett. Also ein bisschen mehr Show. Ein bisschen Nebel. Wollen Sie ein bisschen Nebel haben?
Auf jeden Fall. Ja. Mal so richtig viel Nebel wäre auch nicht schlecht.
Also, was werden Sie für uns spielen?
Also da ich tatsächlich wirklich nur eine Chance hatte, bei meinem Vater zu üben, da steht das Klavier also von meiner Kindheit genau. Noch und bin an einem Abend mal kurz bei ihm gewesen, habe noch mal wieder so ein bisschen was in Erinnerung gerufen, traue ich mich tatsächlich nur ein bisschen an die ersten Takte von Für Elise ran.
Also die sogenannte...
Jeder, der selbst Klavier spielt, kann eigentlich dieses Lied gar nicht mehr hören.
Doch, weil doch, man, doch. Ja? Die sogenannte okay. Bagatelle von Beethoven.
Genau.
Bitteschön, deine Güter. Sagen, wir sind in gewisser Weise zu beneiden. Also, Sie laufen Halbmarathon, Sie haben Comedy-Talent und großen Mut. Sie haben sich ans Klavier gesetzt und für Elise gespielt. Herzlichen Dank. Also,
während dieses kleinen Konzertes haben sich hier unter den Musikern natürlich wilde Szenen abgespielt. Ja? Aki Bossa hat sofort gesagt, yeah!
Ja. Dann hat sie gesagt, ich will ihn in meiner Band.
Anastasia, unsere Porträtkünstlerin, ist beim Schleswig-Holstein Musikfestival in diesem Jahr. Also die Vorzeige Künstlerin. Wow. Ab dem Sommer geht's los. Das wird schön.
Ja, wunderbar.